Immer wenn es Lobpreiszeiten sind, dann möchte ich, dass mein ganzes Leben eigentlich sowas ist wie eine Anbetung. Also, dass es nichts gibt, was ich nicht irgendwie, raschel ich noch? Ich soll einfach weiterreden. Ich soll das andere nehmen, weil das raschelt. Das liegt hier dran, dass ich das hier an der Seite habe. Wenn ich das ausziehe, raschelt es immer noch? Ja. Dann lasse ich lieber alles an. Gut, ich soll das andere Mikrofon nehmen.
Das geht auch. Also, dass mein ganzes Leben ein Lobpreis wird, eine Anbetung wird. Egal, was ich tue, dass es in Beziehung zu Gott steht. Und je älter ich werde, umso mehr genieße ich das. Das ist nicht, wird nicht einfacher, wenn man älter wird, aber vielleicht kann man reifen in Christus. So wie ein Apfel, der immer saftiger wird, ja. Kommt immer mehr Leben rein. Und so ist mein Lebensgefühl zurzeit. Obwohl körperlich bin ich abgängige Bausubstanz, würden die Architekten sagen, ja. Das ist klar, aber innerlich wird es immer schmatziger, immer saftiger. Und ich freue mich auf den Tag, wenn ich im Himmel bin, wenn der Vorhang fällt hier und wenn ich sage, boah, jetzt bin ich mit all den Heiligen vereint und wir sind in der Gegenwart Gottes. Da wird es nie langweilig, da werden wir denken, was haben wir uns doch an der Schöpfung schon gefreut. Aber das ist nicht zu toppen, was da auf uns wartet, die Ewigkeit. Deshalb freue ich mich mit jedem Tag, wo ich älter werde, sage, Herr, ich bin einen Tag näher dran. Ja, ich freue mich da drauf. Ja. Nun, entscheidend ist natürlich, dass wir selber auch diese Nähe Gottes immer wieder suchen. Und an Gott liegt es ja nicht, wenn wir sagen, ja, warum passieren wenig Wunder oder warum soll dieses nicht passieren? Die ganze Schechinah, die Gegenwart Gottes, die sich auf das Volk legt und wir als neutestamentliche Christen, als Menschen des neuen Bundes, wir gehen davon aus, dass Christus ja nicht nur bei uns ist oder für uns ist oder mit uns ist, sondern dass er in uns lebt. Das ist eine ungeheure Wahrheit, dass er sich mit uns verbunden hat auf alle Ewigkeit. Das ist, es ist unbegreiflich, sich das vorzustellen. Also Gott hat diese Sehnsucht, was wir eben gesungen haben, dass er uns nachgeht, all das, er bleibt an uns. Er liebt dich halt, ob du das glaubst oder nicht. Er kommt nicht von dir los, er ist fasziniert von dir. Er liebt seine Schöpfung. Er liebt alles, was er geschaffen hat. Und das ist wunderbar, wenn man in eine solche Schöpfungsgemeinschaft hineinfindet mit Gott, mit dem Schöpfer, mit dem Heiland. Der Schöpfergott ist kein anderer Gott als der Erlösergott. Es ist derselbe Gott, mit dem wir es zu tun haben. Warum kommt es aber, dass Menschen manchmal sagen, ach, warum ist denn das nicht so voll, so prall? Warum ist das denn so tröpfelnd mit der Gegenwart Gottes? Warum ist es manchmal so trocken, so spröde in einem selbst? Woran liegt das? Nun, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es gibt große theologische Entwürfe dazu. Einige sagen, Gottes Geist wirkt in Wellen. Ihr kennt vielleicht diese Wellentheorie. Also der hat immer mal so Zeiten, wo er sagt, boah, jetzt mache ich mal richtig was los. Und dann, oh, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen weniger. Ich bin kein Freund dieser Auffassung. Gott ist in sich voll Liebe. Er ist nicht eine Welle, der man begegnet. Und es hängt sicherlich mit meinem Verhalten zusammen, mit meiner Offenheit. Es kann sein, dass der Geist da ist. Also es braucht eine erste Bekehrung, die wir haben. Und ich denke, die meisten, die jetzt hier sind, haben sich bekehrt, hoffe ich jedenfalls. Falls jemand nicht bekehrt ist, heute ist eine Chance. Ja. Aber Bekehrung heißt im Grunde genommen, du findest einen Anschluss. Denk mal an ein Kabel jetzt hier, du musst das reinstecken in die Dose. Du musst also rankommen bei Gott. Und das hängt damit zusammen, dass du erkennst, dass alles Schöne im Leben eigentlich wie Käse ist, wie nichts zählt, wenn du die Verbindung mit dem lebendigen Gott nicht hast. Und der Heilige Geist überführt einen Mensch. Ich muss den Leuten nicht sagen, pass mal auf, du bist ein ganz schlimmer Sünder, du bist ein elendes Wrack, du kommst nicht zurecht mit dir, du bist böse, all diese Sachen kann ich natürlich ausblättern, aber wo will ich da anfangen und aufhören? Und es gibt tolle Menschen, die richtig saftige Heiden sind. Ja. Und denen muss ich nicht lange erzählen, wie schlimm sie sind. Das Übel der Sünde ist, dass ein Mensch Christus nicht hat. Die Bibel sagt das eindeutig. 1. Johannes 4, Vers 4. Wer Jesus hat, hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Da kannst du noch so viele Häuser gebaut haben und Tausende von Kindern haben. Das bringt das Leben nicht. Erfolg bringt es nicht. Sondern die Verbindung mit Christus. Und wenn Jesus sagt, wenn freut euch doch, dass ich gehe, seinen Jüngern, Johannes 16, sagt er, freut euch, dann wird der Heilige Geist kommen und der wird euch nämlich überführen in Bezug auf Sünde. Also was wie Sünde? Die Sünde nämlich, dann erklärt er das, weil ihr nicht an mich glaubt. Der Kern der Sünde ist die Christuslosigkeit, nicht die Erfolgslosigkeit. Der Kern der Sünde ist nicht Krankheit oder defizitäres Leben, sondern der Kern der Sünde liegt darin, dass ein Mensch der Auffassung ist, er könnte sein Leben meistern ohne Jesus. Und wenn er dann irgendwann in der Ewigkeit bei Gott ankommt, es gibt ja viele, die auch irgendwie gottgläubig sind, sind sie der Auffassung, es würde reichen, was sie so für den Herrn alles gemacht haben. Es reicht nicht. Die entscheidende Frage ist, steht dein Name im Buch des Lebens? Bist du erlöst durch Jesus Christus? Das ist eine Grundfrage des Lebens. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Menschen immer wieder ranführen an diese Frage und ihnen das deutlich machen. Wie hat man Jesus? Und diese wunderbare Geschichte, wie Petrus zum Beispiel sich bekehrt. Ich will sie einmal lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Ja, jetzt habe ich ja nur eine Hand, das ist ja dumm. Kann ich nicht so schnell blättern. Also Lukas Kapitel 5. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und sie wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Und als er zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Da sagte Simon, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet. Wir haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich dann das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie fast zu sinken begannen. Als Simon das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, Herr, geh von mir weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes und die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und sie folgten ihm nach. Waren voll auf Jesus konzentriert. Das war die erste Bekehrung des Simon, des Petrus. Gott hat ihm nicht gesagt: Simon, du bist ein Spitzbube. Gott hat ihn mit Segen überschüttet, dass er fast untergeht. Weißt du nicht, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, weißt du das denn nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Wenn Gott Menschen segnet, ist das doch nicht ein Beweis dafür, dass er mit ihrem Leben einverstanden ist. Das denken viele so. Auch in der Bibel gibt es solche Sätze. Nein, Gott segnet über Gut und Schlechte, sagt der Jesus in seiner Bergpredigt. Gott lässt regnen über Gut und Böse. Er teilt das nicht aus nach Gut und Böse. Er segnet. Und genau der Segen, das ist ein Ansatz übrigens für Evangelisation, dass man Leute fragt: Haben Sie nicht den Eindruck, dass Sie unheimliches Glück haben? Glück, das verstehen einige. Segen noch nicht, kann man auch Glück nennen. Dass Sie echt viele Spuren haben in Ihrem Leben, das haben Sie eigentlich nicht verdient, oder? Ja, es ist mir so zugefallen, ich weiß auch nicht. Oder manche sagen: Ich habe dafür gekämpft, ich habe die ganze Nacht gefischt. Hey, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, ich habe sogar noch zwei Teilhaber dabei. Es ist eine durchaus gute Fischerei. Und Jesus sagt: Ich überschütte dich so mit Fischen, dass du es nicht mal an Land kriegen kannst, richtig. Damit du erkennst, wer du bist. Ohne Jesus bist du nichts. Gar nichts. Kannst du sagen, ist das nicht anmaßend, sowas zu denken? Es ist so. Und wenn du das jetzt noch nicht so sagen kannst, dann warte ab bis zu deinem letzten Atemzug. Da bleibt nur Christus. Wer aber Christus hat, der hat alles. Der hat alles. Es ist, als wenn die Welt dir geöffnet ist. Nun, dieses Ankommen bei ihm ist sehr wichtig. Es gibt natürlich den Teufel, die Bibel spricht darüber, wir haben heute kein Befreiungsseminar und all solche Sachen, finde ich alles sehr, sehr wichtig. Der Teufel, wir haben das vorhin auch gesungen, glaube ich, im ersten Lied kam das vor, der ist natürlich sauer, dass er verloren hat. Und auch Jesus sagt, wenn der Geist Gottes kommt, wird die überführen in Bezug auf das Gericht. Und da denkst du, ja, irgendwie, ich komme ins Gericht. Nein, nein, lest mal weiter. Weil der Teufel gerichtet ist. Durch die Auferstehung Jesu hat der Teufel verloren. Er hat kein Recht mehr an meinem Leben. Aber er versucht es immer wieder, solange er noch in Agonie kämpft. Das letzte Finale ist noch nicht gekommen, wo er endgültig gebunden ist. Aber er ist zum Tode verurteilt, und zwar ein für alle Mal. Er hat verloren. Aber er kommt immer wieder rangeschlichen, auch selbst bei den Erlösten. Und sagt: Du willst Christ sein? Guck dich doch mal an, du alter Schleimer. Ja. Du willst fromm sein? Du betest ja so wenig. Kein Wunder, dass dir so schlecht geht. Der ficht uns doch mit frommen Metaphern, mit frommen Bildern an. Und er macht uns klein und klein, und nicht nur uns, sondern er macht den Christus klein. Christus ist der Feind, nicht du. Es ist der Christus in dir, den er klein halten will. Aber es wird ihm nicht gelingen. Johannes sagt, der in uns ist stärker als der in der Welt ist. Und der Teufel ficht uns an, er kann uns total nerven. Um es mal schlicht zu sagen. Er kann wirklich angriffig sein. Er ist böse. Petrus schreibt, er sucht, den er verschlingen will wie ein Löwe. Wow! Ja. und will fressen und also hat diese Bosheit in sich. Er ist das Imitat schlechthin. Der Neider. Er ist neidisch. Alles Neiden und Vergleichen hat seine eigentlich eine böse Wurzel. Nun, das spuckt er immer wieder in dein Leben rein. Und du merkst, du gehst drauf ein und manchmal fokussierst du dich, du konzentrierst dich auf die Sünde, ich muss die Sünde bekämpfen. Oder vielleicht lässt Gott zu, dass Schwäche in dein Leben kommt, dass du schwach bist, dass du mikropsychisch bist, so heißt das im Griechischen, kleinmütig, mikropsychisch, ist auch ein interessanter Guten Tag, ich bin mikropsychisch drauf. Ja. Also wenn man einfach sagt, oh, ich bin so ein kleiner Winsel, ne, das ist ja nicht der Christus in dir, der sagt, ich bin mikropsychisch. Ja. Und dann braucht man Trost und Stärke in Christus. Und der Teufel setzt sich darauf, auf die psychischen Schwachheiten, die wir haben, Krankheiten. Ja, er parkt geradezu da drin. Und der Mensch kommt auf die Idee, ah, jetzt hat der Teufel mich total im Griff. Oh, ich bin nicht mehr ich, ich stehe außer mir. Diese ganzen fürchterlichen psychischen Erkrankungen, Disordered Personalities, wo Menschen fast unterschiedliche Personalitäten in sich tragen, um diese Zerbröselung ihrer Psyche nicht erleiden zu müssen. Aber was ist es großartig, dass der Christus selbst in den Bruchstücken meiner Psyche lebendig ist. Überlass die Krankheit nie dem Teufel. Glaub nicht die Gebiete in deinem Leben, wo du sagst, ah, da ist Christus nicht so stark drin, die gehörten Jesus nicht. Lass diesen Gedanken nicht zu, er ist falsch. Du gehörst brutto mit allem, was du bist, Christus. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Nicht nur von den Sünden, die dir bewusst sind. Alles, was in deinem Leben von Sünde durchsetzt ist, was Sünde kaputt macht. Er ist dafür gestorben. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und wenn der letzte Feind kommt, der Tod, und sagt, jetzt hole ich dich. Ja. Und du sagst, ja, ich habe gar kein Loblied mehr, ich kann nicht mehr singen, ich glaube nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich glaube, vielleicht bist du auch dementiert. Ja. Der Christus in dir ist lebendig, vergiss das nicht. Den kriegt er nicht tot. Das weiß der Teufel. Aber er möchte dich glauben machen, dass der Christus in dir tot geht. Das ist nicht der Fall. Luther hat das mal ganz krass gesagt, so locker gesagt, du kannst nur sündigen in Christus. Das ist ein völlig steiler Satz. Ja. Aber alles, was irgendwo misslingt, alle Krankheit, habe ich mich viel befasst, wo ich immer dachte, ja, die Krankheit ist böse und ich muss Krankheit gebieten und all diese Sachen. Du kannst gebieten, ja. Aber das Ganze ist viel leichter. Befreiungsdienst, da müssen Leute schreien, du hast die ganzen Dämonen. Die Dämonen sind nicht schwerhörig, glaub's mir. Ja. Muss kein Mensch schreien. Ja. Die wirklich harten dämonischen Bastionen sind ganz leise. Kriegt keiner mit. Ja. Aber wo Christus auftaucht, da zittern die Dämonen und nicht die Menschen. Weil sie wissen, ich habe verloren. Es gibt Dinge, die sich einschalten, auch wenn Christus bei dir ankommt. Ich habe mich in meinem Leben eigentlich immer bekehrt. Also ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Meine Mutter hat sich bekehrt. Da war sie mit mir schwanger. Also sie hat sich nicht bekehrt, weil sie mit mir schwanger war, um das deutlich zu machen. Vielleicht hat das auch mit. Aber dann hat sie in der Bibel gelesen von Hannah und so. Und es hat mein Leben Christus schon übermittelt sozusagen, gesagt, wenn das jetzt ein Junge wird, sie hatte vorher drei andere Sorten geboren und also dreimal weibliches Geschlecht, das war wunderbar, ich habe drei ältere Schwestern, das stärkt den Charakter und Meine Mutter wünschte sich auch einen Sohn, mal die andere Sorte. Und dann hat sie gesagt, ach, wenn ich jetzt einen Sohn kriege, wie die Hannah damals gebetet hat beim Samuel, dann soll er dir hören. Dann soll er dir ganz dienen. Die hat mich gar nicht gefragt. Ja. Also von daher, ich bin aufgewacht. Ich kenne keinen Tag in meinem Leben, wo ich nicht gebetet habe. Ich kann mich an keinen Tag erinnern. An keinen Tag, wo nicht Menschen für mich gebetet haben. Es ist ein ungeheurer Segen, den ich überhaupt nicht verdient habe. Null. Und ich bin aufgewachsen, evangelikales Haus. Immer wollte ich mich bekehren. Bei jeder Kinderevangelisation, ich ging nach vorne, hallo, ich war der Erste. Ich wollte unbedingt, bei Jesus, ich wollte mit Jesus, ich konnte es nicht abwarten. Und bei uns Baptisten durfte man sich erst taufen lassen, wenn man schon ein bisschen reiferen Eindruck machte. Und dann habe ich das alles und ich weiß nur, dann wollte ich mit 10 schon mich taufen lassen. Meine Eltern sagen, warte noch ein bisschen, damit man so irgendwie sich das Bewusste erlebt. Ist auch okay. Und dann habe ich mich taufen lassen. Und ich weiß, war der einzige Täufling. War kein anderer da gerade mal. Und ich musste noch nicht mal vor der Gemeinde bezeugen, dass sie an Christus glauben. Das haben sie mir alles geglaubt schon. Hat jemand anders gemacht, ja? Die haben gesagt, rein ins Wasser. Und es war wunderbar. Ja. Ich werde das nachher im zweiten Teil noch ein bisschen erläutern. Es gibt andere, die haben krasse Brüche im Leben. Die leben vorher ganz bewusst ohne Gott. Entscheidend ist, dass man sich festmacht bei Gott, bei Christus. Und dann, wenn du mit Christus unterwegs bist, ist der Teufel immer noch auf dem Plan und es gibt Sünde im Leben. Ja? Es gibt Dinge, die dich trennen von Gott. Es gibt kaum Menschen, die sagen, ich sündige mal richtig drauf los jetzt, ey. So nach dem Motto, ich werde mal abfallen, ich werde ein Lapsi, wie wir das in der Kirchengeschichte nennen, ein Abgefallener gibt es auch. Die richtig voll absumpfen und der Herr muss da ganz schön tief fischen, dass er sie wieder rauskriegt. Ja. Aber er fischt weiter. Er fischt weiter. Und es gibt welche, die leben mit Christus, die sagen, mein Leben könnte viel vollmächtiger sein, dieses Wort kommt auch manchmal vor. Mehr im Saft, in der Kraft Gottes leben. Wenn ich morgens einkaufen gehe, gehe ich vollmächtig einkaufen. 2 Brötchen. Ja. Und ich heilige sie, indem ich sie nehme. Ja. So theologische Sprache. Ja. Weil der Christus in mir steckt. Ja. Und wenn ich dann zu Hause Betten mache, ich mache gerne Betten, ich finde, das ist echt lustig. Ich lüfte gern aus, ja. Und dann mache ich die Betten im Namen Jesu. Juhu, ja. Das heißt, es gibt nichts in meinem Leben. Es gibt nichts. Und wenn ich den Hof fege, fege ich im Namen Jesu. Ja. Aber es gibt Situationen, da schleicht sich das ein, dass ich denke, Herr Nacher, jetzt will ich mal richtig hier was machen. Wir reden nachher miteinander. Wo Jesus sich reindrängeln muss, sagt, hallo, hast du vergessen, wer ich bin? Nee, aber erinnere mich jetzt nicht dran, Herr, ich ist gerade so schön hier. Ja. Und dann schleicht sich etwas ein, was den Geist betrüben kann, wie Paulus das nennt. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 19, macht den Geist nicht trübe. Ich bin Brillenträger. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir haben die gleiche Brille, fast. Meine ist größer. nein, andere Farbe. Und Brillenträger wissen, wovon ich rede, wie oft man dieses Viech putzen muss, ja, damit man einigermaßen Durchblick behält. Es gibt auch Leute, die sehen das nicht so eng, aber die sehen natürlich die Welt auch nicht so klar. Ja. Es ist immer so leichte Schmiereffekte, Punkte. Ja, und du denkst, warum haben die alle so Pickel? Das ist auf deiner Brille, die Pickel. Ja. So, das heißt, du musst putzen. Du musst ständig putzen, damit du Durchblick behältst. Und genauso ist das mit deinem Leben, dass du immer wieder versuchst, Reinheit reinzukriegen. Klarheit. Denn dazu bist du berufen, dass du klar siehst. Sünde betäubt. Betrübt den Geist. Der Geist wirkt weiter. Es gibt Menschen, die sind so Vollblut-Charismatiker, die haben die Gabe der Kraftwirkung und da zittern die Dämonen schon, bevor die reinkommen, so ungefähr. Und dann Leute, die Heilung haben, Gabe der Seelsorge, die Diener, die Diakone, das sind auch fantastische Menschen. Wir haben solche in der Gemeinde, die kommen rein, die gucken, wer braucht Hilfe? Ja, diese Frage habe ich fast nie am Anfang. Ja, hoffentlich spricht mich keiner an, so ungefähr. Ich will mal. Also die klassischen diakonischen Profile. Es gibt Menschen, die sind voll Blut, also die Charismen wirken in ihnen und trotzdem kommen sie diese Gaben nicht voll zum Zug, weil die Sünde es taub macht. Wir haben heute Nachmittag, werde ich was über Prophetie sagen. Wenn du zum Beispiel die Gabe der Prophetie hast, empfängst du nach wie vor Botschaften. Aber die Zuordnung der Botschaft ist ganz schön komisch, was du damit machst. Du gehst mit dem, was du hörst, falsch um. Nicht im Sinne Jesu. Du stellst dich groß raus, guten Tag, ich bin der Prophet. Wollt ihr mal was hören? Bup, komm auf dich zu und dann fange ich an zu prophezeien. Ja. Das läuft alles. Und trotzdem im Mittelpunkt stehe ich, nicht Jesus. Jede Gabe hat die Gefahr, dass du sie missbrauchst. Das heißt, die Heiligung deines ganzen Wesens spielt eine Rolle. Und hier gibt Gott sich unheimlich viel Mühe. Ich will euch noch kurz von der zweiten großen Bekehrung des Petrus erzählen und dann wollen wir in eine praktische Zeit gehen. Heute Morgen geht es mir wirklich um Reinigung des Lebens, um Sünde. Petrus war ein wunderbarer Mann, ohne Zweifel. Und Gott hat ihn in diesen Felsen gesehen, den Kephas. Ja. Und trotzdem hat er den Mund immer zu voll genommen. Besonders als es um das Leiden Jesu geht und Jesus sagt, ich werde leiden. Und ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus sagt, die werden dich alle verlassen, aber auf mich kannst du dich verlassen. Ich werde dich nicht verlassen, wenn auch alle weggehen. Ich nicht. Ich bin hier nämlich der Star in der Runde. Und Jesus sagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen haben. Niemals. Und ihr kennt die Geschichte, wie Jesus dann auf einmal wieder das sieht und dann dreimal hintereinander verleugnet er seine Zugehörigkeit zu Jesus. Und der Hahn kräht und er heult und schluchzt und schluchzt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über deiner Sünde weinen konntest. Denn Sünde ist was, was dir den Christus raubt oder rauben will, ihn taub macht, lähmen will. Du bist wie einer, der von den Toten auferweckt wurde, wie der Lazarus. Ja, ihr sagt, Lazarus, komm heraus, du hast Christus aufgenommen, du hast neues Leben und du bist weiter gebunden. Jesus sagt, Lazarus, der hört, komm heraus. Der musste so raushüpfen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie der rausgekommen ist. Und Jesus sagt, bindet den los. Manche hoppeln so durch die Gegend. Christus lebt in mir, aber ich bin leider gebunden. Wir müssen losgebunden werden. Dass du gehen kannst, dass du dich bewegen kannst, dass der Christus voll in dir wirken kann. So brauchen wir also unterschiedliche Momente, wo Gott uns anspricht. Und ich will uns diese Geschichte nochmal erzählen aus Johannes 21. Nein, ich will sie uns vorlesen. Das ist doch besser. Zeit läuft dahin, aber das macht ja nichts. Wir haben eine Ewigkeit vor uns. Kapitel 21 im Johannesevangelium. Moment, ich lese es mal hier aus meiner anderen Übertragung. Vers 15 bis Vers 22. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, ich habe dich lieb. Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Jesus spricht zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Liebst du mich? Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich mag, dass ich dich lieb habe. Sagt Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Da sagt er zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, magst du mich dann? Hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er das zum dritten Mal sagte, hast du mich lieb? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich mag. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst. Du gingst, wohin du wolltest. Aber wenn du älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagt er, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendmessen an seiner Brust gelegen hatte, Johannes war das, und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Und als Petrus diesen sah, sagt er zu Jesus, ja, aber was ist denn mit dem? Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Diese zweite Bekehrungsgeschichte des Petrus hat es in sich, weil sie genau an diese wunden Punkte seines Lebens kommt. Wir haben alle wunde Punkte, ich unterstelle das jetzt. Wunde Punkte sind Dinge, wo man verletzt ist. Es können falsche Fehlhaltung sein, alles Mögliche. Es sind Dinge, über die man nicht groß redet. Andere merken das genau. Manche aus unserem Umfeld wissen, die können dir besser sagen, wo dein Wunderpunkt ist als du selbst. Ja. Und Jesus geht darauf und sagt, da muss ich reinkommen. Petrus musste erst diese Tränen kennen über sich. Ja. Und es ist interessant, wie Jesus umgeht. Er ist nicht der ist besser als jeder Therapeut. Er stellt Fragen, macht kurze Aussagen. Er erinnert ihn durch die dreimalige Frage an die dreimalige Verleugnung. Natürlich, das kriegte er mit. Er bezieht sich auf das, ich habe dich lieber als alle anderen. Er sagt, stimmt das? Du liebst mich mehr als die anderen? Liebst du mich? Und da sagt Jesus im Griechischen, Agapasme, hast du diese göttliche Agape, die sich hingibt? Hast du diese Liebe? Agapasme? Und er antwortet, Petrus antwortet, ich mag dich. Philese. Philia ist die menschliche, freundschaftliche Liebe. Ich mag dich, du bist wirklich mein bester Freund. Und Jesus fragt ein zweites Mal, Agapasme, liebst du mich mit göttlicher, mit allem? Und er antwortet wieder, ich mag dich doch, das weißt du doch. Und das dritte Mal fragt Jesus, magst du mich denn? Das ist so brillant. Hast du denn wenigstens menschliche Liebe zu mir? Wenn du mich schon dreimal verrätst, bin ich noch dein Freund? Er fragt ihn nämlich, Philes me? Meinst du das ernst? Liebst du mich? Magst du mich? Und dann kriegt er erneut die Berufung. Und dann ist eine zweite Aussage. Weide meine Schafe. Er erneuert seine Berufung. Das ist, was ich sehe. Du bist wie ein Hirte. Geh in diese Rolle rein. Und sei nicht das Großmaul. Das hat er nicht gesagt, aber vielleicht hat er es verstanden. Ein Hirte verausgab sich für die Schafe. Er gibt sich hin, so wie Jesus der Hirte ist. Die Losung von heute. War das gestern oder heute? Heute, ne? Ja. Und dann ist noch das Interessante, Ein drittes Ding, wo der Teufel wahrscheinlich Petrus immer wieder angefochten hat, er hat sich immer verglichen. Herzlich willkommen im Club. Also wo man sich vergleicht, das bringt viel um ihre Vollmacht. Ich sage das nochmal, Vergleich bringt viele um die Vollmacht, die Gott dir gibt. Vergleich dich nicht mit anderen. Das, was du hast, hat Gott keinem anderen gegeben. Und Vollmacht heißt, du lebst in Christus. Was geht dich das an, was ich mit anderen mache? Und wenn ich die Birgit zur Oberbürgermeisterin von Aachen küren würde, sagt der Herr, was geht dich das an? Ja, natürlich sollst du weiter für sie beten. Es war jetzt nur ein fiktives Beispiel, es wird ja leider aufgenommen, ja, aber nicht, dass du jetzt so auf einmal so ein Omen hast, ja. Oder wenn ich was machen würde, was ich immer vorhabe, vergleich dich nicht. Hör auf, dich zu vergleichen. Das raubt dir die Kraft. Weil entweder stehst du da, wie Petrus vorher, ich bin besser als die anderen, oder du stehst da wie ein Krümel und sagst, die anderen sind alle besser als ich, ich bin der Letzte. Das sind die beiden großen Gefahren und da kommt der Teufel rein und sagt, mach ruhig weiter, denk weiter über den Vergleich nach. Hey, ja, ich vergleiche auch gerne mit dir. Soll ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du dich vergleichen kannst? Du bist echt ein mieses Stück. Ja. Der macht dich klein. Er diabolisiert dich. Er bringt dich durcheinander. Du denkst nicht mehr klar, du bist nicht mehr in Christus gegründet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch unsere Grundhaltung, dass Christus daran kommt. Ich weiß nicht, welche Frage er dir stellt. Wenn ich das Reden Gottes höre, was er zu mir sagt, Gott stellt mir oft Fragen, aber die haben es in sich. Wenn Jesus mir eine Frage stellt, aber dann höre ich genau hin. Ja. Wer bist du denn, dass du so denkst, dich so verhältst? Willst du dich wirklich verausgaben ohne Quelle? Und dann gibt es die vielen Dinge im Leben, wo der Herr nicht der Herr ist. Ich möchte jetzt mit uns ganz praktisch werden in dieser Zeit vor der Pause, will ich mal sagen. Danach werden wir eine Pause machen. Ich würde gern, dass jeder von uns nochmal in das Licht des Herrn bewusst hineingeht. Je mehr du in das Licht Gottes, in die Gegenwart Gottes kommst, umso mehr wirst du erkennen, was in deinem Leben nicht zu ihm passt. Es kann eine Grundhaltung sein, dass du dich schief hältst. Ich meine jetzt nicht nur körperlich, sondern psychisch. Dass du echt eine falsche Einstellung hast zu dir und zum Leben. Da muss der Christus rein, dass du dein Kreuz auf dich, dass du da bist in deinem Leben. Es kann sein, dass der Teufel dir eingeredet hast, pass mal auf, in deinem Leben habe ich in dem und dem Bereichen das Sagen. Da bist du unfrei, da bist du belastet, da bist du dämonisiert, da tummel ich mich rum. Wenn du Christ bist, lass diesen Gedanken nicht zu. Natürlich tummelt der sich da. Also sagst, raus im Namen Jesu Christi. Du hast eine Autorität darüber. Du musst nicht zu allen möglichen Leuten gehen, die Vollmacht haben. Christus ist in dir. Wehre dich dagegen. Erlaube es nicht, dass dein Berufsleben oder dein Finanzleben oder dein, was haben wir noch, Medienkonsum oder dein Essen, was man so alles in sich reinhaut, dass all das irgendwie ein Feld ist, wo Jesus nicht drin ist. Gestatte diesen Gedanken nicht weiter. Hol Jesus rein. Wenn wir das Abendmahl haben zum Beispiel, wir nehmen ihn auf in unseren Körper. Denk doch nicht, dein Körper ist so, naja, das ist so der letzte Madensack, hat Luther, glaube ich, mal gesagt. Ich alter Madensack, ja. Das finde ich nicht so toll. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn du im Rollstuhl bist, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Oder wer krank ist, Alles gehört dem Herrn. Er gestatte es nicht, dass das eine Domäne des Teufels wird. Weder im Denken, noch im Fühlen, noch im Aussprechen. Raus, Satan, aus meinem Leben. Alles soll dir gehören. Meine Freizeit. Eigentlich habe ich nur Freizeit. Ja. Ich habe Zeit. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel im Sport bin, habe ich gedacht, ja, dann hänge ich da an diesen Geräten. Ich mache so Sport für alte Herren. Kiesertraining heißt das, dass man einfach dynamischer bleibt. Ja. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich auch langweilig. Eine Stunde hänge ich an Geräten rum. Sag ich, Herr, hängst du mit mir? Ja, okay. Und dann habe ich jedem Gerät einen Namen gegeben. Ja, das sind für mich Gebetsparcours. Ja. Jedes Gerät hat eine Fürbittestation. Ich weiß, okay, jetzt komme ich zu den Ältesten der Gemeinde. Oh, Herr, oh, segnen Sie. Oh, und segnen Sie nochmal. Und nochmal. Ja. Und dann gehe ich zum Nächsten und was weiß ich, mache diese Presse. Sag, Herr, jetzt sind die Engel dran. Oh, Herr, segne Sie. Und so. Also so kommt man ganz gut durch das Fitness durch. Ja? Erlaube nicht, ich nehme das nur als Beispiel, dass dein Sport ein Feld ist, wo Jesus überhaupt nichts zu suchen hat. Erlaube nicht, dass deine Essenszeiten Zeiten sind, wo Jesus nichts zu suchen hat. Ich denke an meinen Großvater, ein wunderbarer Mann, lutherischer Christ. Und wir waren vier Kinder zu Hause, wir saßen auf seinem Chaiselong, so hieß das Viech. Das war so ein Wohnsofa, was weiß ich, was man drauf machte. Das stand in der Küche. Und wir saßen auf dem Chaiselong. Opa speiste. Er war Bergmann vom Beruf. Ganz heiliger Mann, würde ich sagen. Und ich kann mich heute noch an das Gefühl erinnern, wir guckten zu, wie er aß. Und ich hatte immer den Eindruck, der feiert Gottesdienst. Der feiert Gottesdienst. Das ist ein Gottesdienst, was der da macht. Wie der das Brot nahm, wie er das abschnitt. Es war alles irgendwie in der Gegenwart Gottes. Selbst wenn er den Korn zum Schluss trank. Ja. Das hat er uns nicht angeboten, aber wir wussten, zum Schluss kommt, dann machte er so kleine, Blocken. Wenn man Brot klein schneidet, wie nennt er das? Also kleine Schnittchen. Ja. Also er schnitt das Brot klein und dann nahm er seinen Spieß, sag ich mal, der hatte so einen speziellen Essvorrichtungsanlage, so ein Spieß das auf und sagte, Butu oken plockenhem, wir haben zu Hause Plattdeutsch geredet, möchtest du auch ein Stückchen abhaben? Und wir haben gedacht, wir essen was Heiliges. Ist wirklich wahr, das war fast wie Abendmahl für uns. Ich kann mich an dieses Gefühl noch erinnern. Ist dein Essen und Trinken jesuanisch mit Jesus? Dein Fernsehkonsum? Darum geht es. Wir wollen jetzt einfach einen Augenblick still sein. Wir haben eine Zeit der Besinnung. Sündenerkenntnis ist eine Sache des Heiligen Geistes. Ich möchte, dass jeder einfach eine Zeit nimmt, ein paar Minuten nur, dass der Geist Gottes dich erinnert, wo sind Felder, wo du sagst, die habe ich dem Teufel zu sehr überlassen. Da muss Jesus rein. Ich kann auch sagen, dass da ist Sünde drin, da ist die Trennung, die Sünd drin. Ja. Deine Ehe, deine Familie, deine Beziehung, deine Finanzen, was immer es ist, geh das einfach mal durch. Dann werden wir anschließend hier eine Möglichkeit haben zur Beichte. Beichte ist eine wunderbare Sache. Ihr habt einen Beichtstuhl. Birgit sitzt da drin. Nein. Das wäre was, ne? Aber ich weiß nicht, wo sind die Beichtmütter und die werden hier vorne irgendwo stehen, ja? Also es sind Menschen, die hier stehen und erzählt denen nicht lange Geschichten. Bringt es auf den Punkt. Wenn du deine Sünde bekennst, heißt es im 1. Johannesbrief, homologen, aussprichst, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Dass du ein Zeuge dabei hast und dass der Teufel nicht, wenn du um die Ecke gehst, sagst, glaubst du wirklich, dass das vergeben ist? Unsinn. Nein, du hast jemanden, der das dir zuspricht, im Namen Jesu Christi sage ich dir zu, die Sünde ist dir vergeben. Dann haben wir das Abendmahl. Und im Abendmahl bringen wir uns da all unser Leben. Und Gott, Christus, kommt rein. Das ist nicht nur ein Symbol, es ist ein Geschehen. Das ist Wahrheit. Wir haben hier vorne Zettel. Auch man kann, wenn man sagt, Beichte ist für mich nicht dran, aber ich will was auf den Zettel schreiben. Ein Bereich, eine Sünde. Und du bringst sie einfach ans Kreuz, legst sie unter das Kreuz als ein Symbol. Warum mache ich das hier mit euch? Der Geist Gottes kann in dem Maße nur wirken, die Erkenntnis geben, wie die Reinheit ist. Der kann nicht mit Unreinen kooperieren. Das geht nicht. Das läuft nicht. Jesus sagt, selig sind die reinen Herzen, sind sie, werden Gott schauen. Deshalb ist es wichtig, dass wir einfach diese Zeit nehmen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Es ist schon 11:45. Ja, ja. Oh, holladi. Ist das wahr? Was habe ich so lange geredet? Entschuldigt. Also, okay. Jetzt machen wir wirklich diese Zeit. Dann machen wir die Pause nachher, wenn die Pause ist. Müssen wir gucken, wie es geht. Jetzt müssen wir erstmal durchgehen durch diesen Prozess. Also ich bitte, dass jeder sich erstmal eine Zeit für sich jetzt nimmt. Ein paar Minuten. Ich bete am Anfang und dann haben wir die Interaktion. Willst du noch sagen, wo das, und das Abendmahl wird eingesetzt von dir? Ja, kommen wir gleich nach vorne. Ich bete jetzt zunächst erstmal das in Sündenerkenntnis und dann machen wir es so, ja? Jesus Christus, alle Bereiche unseres Lebens gehören dir. Du bist unser Herr. Und wir möchten jetzt, Geist Gottes, wir bitten dich, dass du uns wie ein Spiegel vorhältst, dass wir unser Leben wahrnehmen und dass du neu in die Bereiche hineinkommst, die wir dem Teufel überlassen haben oder wo er reinkommen will, die zurückerobern will, das soll nicht der Fall sein. So bitten wir dich, dass du uns Sündenerkenntnis gibst, den Mut zum Bekenntnis und dass wir auch die Kraft der Vergebung erfahren. Amen. Als Dietrich Bonhoeffer die Pastoren in seinem Seminar weitergebildet hat, hat er das Abendmahl ihnen besonders empfohlen. Und er merkte, wie sie das Abendmahl feiern, wie so ein Ritual. Und dann hat er gesagt, wir müssen es lernen, unsere Sünden wieder zu bekennen. Das fand ich sehr markant. Beichte ist keine katholische Erfindung. Also das Sündenbekennen gehört dazu, dass wir es wirklich, wirklich sagen, aussprechen und bewusst auch die Vergebung annehmen. Oder auch die Beziehung untereinander, auch das gehört dazu, das habe ich vorhin nicht mehr gesagt, aber es liegt ja auf der Hand. Ihr sagt, wenn ihr hinkommt zum Altar und ihr wollt da eure Gabe da bringen, wollt Loblieder singen, wollt Gottesdienst haben, wollt Gottesbegegnung haben und ihr habt untereinander Zwist, ihr ignoriert euch, ihr habt keine Ebene, dann tut es so viel an euch ist, sagt Paulus. Geht aufeinander zu, ja, und sprecht euch an, sagt, du, ich nehme dich mal in den Arm oder ich entschuldige, dass ich dich immer in den Arm nehme. Kann man auch mal sagen. Es gibt ja auch solche, die einen immer vereinnahmen, ja. Also, wo du einfach merkst, da ist irgendwas nicht klar. Denn in dem Moment, wo das klar wird, wirst du merken, wird deine Gottesbeziehung auch klarer. Glaub nicht, dass deine Beziehung unter den Menschen, die horizontale Ebene der Versöhnung, keine Auswirkung hätte auf die vertikale. Das korrespondiert miteinander. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, Jesus bringt es ja in der Bergpredigt noch mehr auf den Punkt und sagt, liebt eure Feinde. Also da Da zieht Jesus den Bogen ganz hoch, ja. Aber im Grunde genommen, dass du wirklich sagst, ich lasse das nicht zu. Ich lasse mich nicht zur Feindin und zum Feind machen, auch wenn der andere sich noch so biestig verhält. Ja. Dass der Geist Jesu in dir ist, also dass man einfach den anderen auch ganz bewusst um Vergebung bittet. Meine Güte, wie viel Ehepaaren fällt das schwer, das zu sagen, ich bitte dich um Vergebung. Oder Kinder sagen, Entschuldigung, ja, je nachdem, wie man das ausspricht, ja. Das ist nicht wirklich mal zu sagen, ich bitte dich um Vergebung. Und dass der andere der auch noch sagt, ach, war alles nicht so schlimm, habe ich gar nicht gewusst, tut mir auch leid, dass du gerade so winselnd bist. Nein, dass man da in einen reifen Prozess des Umgangs miteinander geht und sagt, ich höre das und ich spreche dir das zu. Ja, du sollst Vergebung haben. Zwischen uns steht nichts mehr. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun, wir haben eben noch kurz ausgetauscht. Man könnte jetzt vor Mittag noch ein bisschen anders was machen. Ich werde das, was ich im zweiten Teil, ich habe schon gemerkt, als ich das Konzept schrieb, das kriegen wir gar nicht alles unter. Aber wir haben ja Zeit. Eine Ewigkeit liegt vor uns. Also das ist nicht das Problem. Heute Abend werde ich dann noch ein bisschen mehr von dem reinnehmen, was ich heute im zweiten Teil reinnehmen wollte, nämlich die ganze Frage, wie können wir den Heiligen Geist noch mehr fördern in unserem Leben, damit wir hineinwachsen in unsere Image, was Gott mit dir vorhat, in deine Berufung. Ich will noch einen Akzent ansprechen vor der Pause. Das ist die Verfestigung in uns, die Festlegung. Es gibt Festlegungen, wo wir uns selber festgelegt haben, ich bin so und ich werde so bleiben und Gott hat mich so gemacht, das ist die fromme Version und all sowas. Ja, man legt sich fest und auch Gott legt man fest. Man hat ein festes Korsett und das macht dem Heiligen Geist nicht einfach, dass er alle Räume unseres Lebens, auch die dunklen Kellerräume unserer Psyche erfüllen kann. Da, wo wir geradezu, eine traumatische Erfahrung haben. Ja, vielleicht bewusst oder unbewusst. Er möchte da reinkommen. Ich habe einen Schwiegersohn, der ist absoluter Hesse. Also zumindest von der Sprache her. Der würde sagen, okay Heiner, jetzt sprichst du über folgendes Thema, mach die Schlogge. Das heißt auf Deutsch, mach dich locker, ja, mach die Schlogge, so spricht er. Der Geist Gottes sagt also, mach die Schlogge, ja, für den Hessen. Wie geht das? Schlag doch nochmal die Bibel auf vor Mittag, das ist immer gut, wenn man da nochmal geistliche Speise nimmt, so als Vorspeise. Und wir lesen mal ein markantes Wort. Eigentlich der ganze Epheser Kapitel 5 Kapitel wollte ich lesen, das ist alles sehr zu lang. Ich lese euch, wie die Reinigung passiert, wie der Apostel schreibt, sorgt dafür, dass euer alle Lebensbereiche, was aus eurem Mund rausgeht, wie ihr redet, eure ganze Kommunikation soll geheiligt werden, sie soll jesuanisiert werden, da soll Jesus drin sein. Ja, in eurem Denken, denkt noch nicht mal solche komischen Denkfiguren. Lasst das nicht zu, nehmt eure Gedanken gefangen, flupp und solche Sachen alles. Und dann geht es darum, dass Leute sich erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Ich lese mal ab Vers 17, Epheser Kapitel 5, Vers 17. Darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Hier müsste man die Urübersetzung nochmal genauer sehen. Also das Berauschen, sich betäuben letztlich, faszinieren. Man setzt sich, macht sich taub, damit man eigentlich ein bisschen verschwommen das Leben wegschwimmen kann. Ja? Jeder, der schon mal so leicht angesäuselt war, weiß, was ich meine. Ja? Es ist ja eine Art Betäubung, ein Lockerwerden. Dann sagt er, sondern vielmehr, lasst euch, und das ist eine Kontinuitätsform im Grammatikalischen, lasst euch immer während mit dem Heiligen Geist erfüllen. Fortlaufend sozusagen. Ja. Und der Heilige Geist, ich werde das heute Abend nochmal erläutern dann, ist der Ausdruck im Hebräischen Ruach oder im Griechischen Pneuma, hat die gleiche Bedeutung wie Hauch, Atem. Oh. Im Hebräischen ist es übrigens eine Femininform, ja, weiblich, die Ruach. Ja. Ist auch interessant. Ne? Also das ist, da schwingt was mit von dem Wiedergeborenwerden im Geist und all sowas. Und du kannst nicht morgens aufstehen und sagen, schöner Tag, ich atme auf Vorrat ein. Ich atme jetzt einmal tief ein, das hält bis abends. Das kannst du zwar versuchen, aber es geht nicht. Das weiß jeder, das ist eine Binsenwahrheit. Wir müssen ständig ein- und ausatmen. Und genauso ist es mit dem Geist Gottes. Du kannst den nicht auf Vorrat parken. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt habe ich aber so viel, ich bin so voll Geist, ey, das hält erstmal wieder eine Woche. Das geht nicht. Sondern im Geist leben, im Geist wandeln, alle Lebensbereiche bedeutet, dass du kontinuierlich mit dem Geist verbunden bist. Und dich öffnest. Und dann fährt er weiter fort in diesem wunderbaren Text. Vers 19. Indem ihr redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also es ist ein interessanter Text. Ich habe meine Doktorarbeit damals über Kinder geschrieben. Ich wollte wissen, was ein Kind ist. Anthropologie des Kindes und so, habe es nicht rausgefunden, aber ist auch egal. Es war interessant, darüber nachzudenken, ja. Und ein typisches Merkmal eines Kindes ist, dass ein Kind ein Homo ludens ist, also der spielende Mensch. Das Gegenteil vom Spiel ist nicht etwa die Arbeit, sondern die Festlegung. Die Festlegung von allen Dingen, ja. Also ein Kind nimmt ein Buch, mein kleiner Enkel, der nimmt das Buch aus meinem Regal. Ich sage, Henry, das ist Opas Buch, ist mein Buch. Bagger. Henry weiß genau, dass das ein Buch ist. Denn abends sagt er, Opas Buch. Ja? Nicht, dass er das neu gelernt hätte, dass er vorher gedacht hätte, da steckt ein Bagger im Regal. Ne? Aber er spielt. Und das passiert im Singen. Das ist interessant. Das Spielerische, das Freiwerden, das Lockerwerden. Meine Frau würde jetzt Applaus sagen. Yeah, Halleluja, die ist Musikerin. Ja. Ich möchte mit euch jetzt zum Schluss eine ganz schöne Übung machen. Es ist eine lockere Übung und dann haben wir nachher noch viel mehr Hunger. Es macht auch Spaß. Und keiner muss mitmachen, jeder darf. Wir wollen miteinander uns locker machen. Das ist dem Geist sozusagen leicht machen, in unser inneres Raum zu kriegen durch das Singen, indem ihr zueinander singt mit Psalmen, Psalmoi heißt das. Das waren die Psalmen, die vertont wurden, die Urchristen hatten bestimmte Formen, wie sie sangen, würde jetzt zu weit führen. Die zweite Form, die in dem urchristlichen Gottesdienst Raum hatte, das waren die Hymnoi, die Hymnen, das waren Lieder, Texte, die hatten alle den gleichen Text, wenn sie sangen, und sie hatten auch eine bestimmte Melodieführung, wie sie das sangen. Halleluja. Und das Dritte sind Ode, Odai Pneumatikai, heißt das im Griechischen. Das sind Weisen vom Heiligen Geist gegeben. Was ist denn das? Ja. Und ich möchte uns reinführen in diese dritte Nummer. Vielleicht singt ihr ab und zu im Heiligen Geist, weiß ich nicht, wie ihr das macht. Ja, so bei Vineyard müsst ihr immer im Geist singen eigentlich. Ja, laufende Meter. Ja, also für euch ist das jetzt nichts Neues. Aber ich mache das so manchmal in riesengroßen Gruppen. Deshalb möchte ich das mit euch machen. Wir fangen gleich an. Ich werde gerade sagen, wie die Übung ist. Jeder kann mitmachen. Man steht auf, man macht sich erstmal körperlich ein bisschen locker und dann lade ich den Geist Gottes ein und dann bitte ich zunächst erstmal jeden, dass er überhaupt einen Ton findet. Man hat ja viele Töne in sich. Leg dich erstmal auf einen Ton fest und du summst den. Mm. Summen macht man, indem man die Lippen tun lässt. Ja? Mm. Summen. Man summt diesen Ton. Dann bitte ich uns, den Ton zu lauten, also Man öffnet den Mund. Wenn du das mal machst mit einer Gruppe im Hauskreis, machst nicht auf I oder Ö, sondern auf A. A. Und du singst dann mehrere Töne, die zu deinen Tönen passen. Alle singen zur gleichen Zeit. Ja? Das ist wie, wenn das gut läuft, hört sich das an wie so ein Glockenklang. Ja? Sehr schön. Und ich werde es moderieren. Ich werde sozusagen der Glockenmeister. Ich werde euch ein bisschen da aufmischen dabei. Und dann biete ich die dritte Stufe, dass jeder die Weise singt, das, was ihm gerade einfällt, was er Gott zusingen möchte. Das kann ein Bittgebet sein, das kann ein Lob sein. Du kannst es in deutscher Sprache singen, in Hessisch oder was ihr immer habt, auf Plattdeutsch, auf Englisch. Du kannst es in der Sprache singen, die geistgewirkt ist, also der Glossolalie. Gott ist gemeint. Und wir singen alle miteinander. Und dann stell dir vor, dass in dieser Zeit, wo wir singen, geistgewirktes Gesänge, dass deine Seele vor Gott so macht. Ja? Die flattert sozusagen in seiner Gegenwart. Und du wirst merken, du wirst frei. Wenn du sagst, oh, ich muss jetzt geistgewirkt singen, oh, hoffentlich mache ich das richtig, mach die Schlucke. Ja, ja. Also es ist wirklich nur eine Übung. Ja? Wenn jemand sagt, guck mir das einfach an, kannst du auch machen. Also alle, die das möchten, bitte aufstehen. Herr, wir möchten immer wieder, Geist Gottes, dass du uns immerwährend erfüllst, in allen Lebensphasen, dass wir nicht irgendwelche Drogen oder sonstige Dinge nehmen, dass wir das Leben nicht mehr so schlimm fühlen, sondern wir wollen voll bewusst und nüchtern da sein. Und vielleicht machst du dich nochmal frisch, gehst nochmal hoch und runter mit deinen Beinen und Füßen, dass du auch körperlich frisch bist, wenn du das kannst. Hände ein bisschen bewegen, Schultern. Kannst die Augen aufmachen oder zu, das ist völlig egal. Sei ganz da, wo du bist. Nimm deinen Standpunkt ein. Und jetzt wollen wir, als wenn wir unser Inneres vor Gott ausbreiten, zunächst einen Ton miteinander summen. Such dir deinen Ton. Nur summen. Kannst auch mehrere Töne nehmen. Muss nicht bei einem bleiben. Und zwischendrin atmen natürlich. Ruhig lauter, wenn du lauter singst. Weiter. Lass die Seele schwingen. Ruhig weiter. Und jetzt öffne deinen Mund auf A, sing den Ton. Ruhig eine Melodie draus machen, wenn du kannst. Lauter, sing alles raus, was auf deiner Seele sind. Einfach tönen. Und jetzt sing, was dir ins Herz kommt. Kannst in Sprachen singen oder auf Deutsch, was du dem Herrn zusingen willst. Einfach weiter singen, laut. Kannst dich dabei bewegen ein bisschen, wenn du willst. Schüttel deine Seele vor Gott aus. sinin du 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 yamu kesiyon bindirliya muni kuyelele la so ele kunin tuerdiya la ko Jetzt werden wir wieder leise und summen. Jetzt sind wir einen Augenblick ganz still. Jetzt singen wir dem Herrn noch eine schöne Hymne. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert
so weißt du.